Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und heute gibt's ein bisschen was Spezielles. Es geht um Journalismus, es geht um Medien und es geht natürlich um uns, die Dunkelkammer, die Leute, die wir das machen. Es gibt nämlich einen Anlass, eigentlich sogar zwei, über die wir heute gerne reden wollen. Und wenn ich wir sage, dann bin ich natürlich nicht allein. Mit mir im Studio sitzen Edith Meinhardt. Hallo Edith.
Hallo Nick.
Und Stefan Lasnik, immer wieder mal hier gewesen. Hallo Stefan.
Hallo Nick, danke für die Einladung.
Wir haben uns Folgendes gedacht. Wir sollten mehr über das reden, was wir tun. Es war ja von Anfang an eigentlich eine Idee, dass man die Dunkelkammer immer auch ein bisschen einen Werkstattbericht liefert. Und das wollen wir jetzt wieder in größerer Regelmäßigkeit machen, eben miteinander, vielleicht auch in wechselnden Besetzungen. Und wir haben uns jetzt für diese Ausgabe eben zwei Anlassfälle herausgesucht. Zum einen, wir sind jetzt eine Summe, nämlich 3 Millionen. Stefan?
Ja, wir haben die nächste magische Grenze überschritten. Nachdem wir ja schon einmal 2 Millionen Downloads gefeiert haben, können wir jetzt stolz darauf verweisen, dass wir bereits 3 Millionen Downloads generiert haben mit der Dunkelkammer. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer zur Erklärung, ein Download heißt in der Podcast-Welt, eine Folge ist mindestens 60 Sekunden gehört worden. Die Downloads sind eigentlich eine Zahl, die international inzwischen dazu verwendet wird, um Podcasts miteinander zu vergleichen. Und da können wir jetzt wirklich stolz drauf sein und ihr könnt stolz drauf sein, dass wir jetzt bereits 3 Millionen Downloads generiert haben.
Downloads ist ein bisschen irreführend, man könnte es auch einfach Aufrufe nennen. Also gemeint ist natürlich nicht das Runterladen, sondern auch das Streamen.
Exakt.
Dazu kommt noch eine erklägliche Zahl von weiteren Aufrufen, die der Stefan mich niemals vergleichen oder zusammenrechnen lässt. Das ist nämlich das, was wir auf YouTube noch machen. Das sind seit dem Start unseres YouTube-Kanals noch einmal mehr als 500.000 Aufrufe zusammengekommen. Aber wir wissen nicht recht, wie Google das erhebt. Deswegen kann man die zunächst genannten 3 Millionen nicht einfach mit 500.000 addieren. Also wobei im Prinzip Aufruf ist Aufruf. Aber der Stefan schimpft mich jedes Mal, weil man die Methodik nicht so genau kennt.
Ja, und ich habe mit den YouTube-Aufrufen prinzipiell natürlich Freude, weil es uns Reichweite bringt. Aber es bringt halt monetarisierungsmäßig so gut wie nichts. Ich glaube, du hast eh gerade kurz vor der Aufnahme unsere Zahlen angeschaut. Also wir haben im September mehrere 100.000 Aufrufe gehabt.
Nein, im September haben wir knapp über 100.000 auf YouTube gehabt und das hat einen Werbeumsatz von 456 Euro ausgelöst auf unserer Seite.
Und das ist eben schon ein Teil der Geschichte, was die Finanzierung betrifft. Wir freuen uns über Reichweiten, wir freuen uns über Downloads, wir freuen uns über YouTube-Aufrufe, aber es gibt halt die Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen, sind unterschiedlich.
Wir werden das noch besprechen. Ich möchte jetzt aber die Edith gleich ins Gespräch dazu holen, weil sie hat ja letztlich durch ihre Arbeit einen maßgeblichen Anteil gehabt, dass die Dunkelkammer auch so breit gehört wird. Edith, ich werfe dir jetzt ein Stichwort zu, die Nonnen von Goldenstein. Wenn du vielleicht kurz zurückblickst, wie diese Geschichte begonnen hat und was das dann alles ausgelöst hat und was da möglicherweise noch alles kommt.
Also begonnen hat es mit einem Mail Anfang Juli diesen Sommers, das du mir weitergeschickt hast, mit einer Geschichte, wo wir alle gesagt haben, wenn die stimmt, dann ist sie unglaublich. Ich habe mich dann 3 Wochen später in den Zug gesetzt und habe versucht, mal mit Stichworten, die ich dann im Zug zusammengeschrieben habe, die da lauteten, Nonnen gegen ihren Willen ins Altersheim gebracht und Schlösser im alten Kloster ausgetauscht und nicht einmal Dokumente mitnehmen dürfen und Geld verschwunden und Erbschaft verschwunden. Mit dieser Geschichte im Kopf dann mit den Nonnen zu reden und habe schon im Laufe des ersten Gesprächs gemerkt, das ist eigentlich unglaublich, dass da noch niemand versucht hat, die Version der Nonnen vom Ende des Klosters Goldenstein in Elsbeten in Salzburg zu erfahren. Ja, so hat es begonnen. Das war dann der erste Podcast, Nummer 213. Jetzt habe ich es dann schon öfter geschrieben, darum habe ich es mir gemerkt. Und der hat, der hat viele Downloads gehabt, aber noch nicht die Resonanz. Wir haben dann noch einen zweiten Podcast gemacht und dann hat es eigentlich sich schon abgezeichnet, dass die Nonnen ins Kloster zurückkehren werden. Da war ich dann auch live dabei und das erste Mal auch andere Medien, nämlich der ORF und ATV und die Salzburger Krone. Und dann ist die Geschichte abgehoben und zu einer weltweiten Geschichte geworden.
Was ich ja da wirklich erstaunlich finde, ist, du warst tatsächlich die Erste, die die Sichtweise der Nonnen direkt bei den Nonnen erfragt hat.
Ja, und ich habe mir kurz gedacht, wäre es nicht auch gut, die Geschichte zu schreiben? Retrospektiv muss ich sagen, es war die Magie der Geschichte, genau das, dass man die Stimmen der Nonnen gehört hat. Diese drei brüchigen alten Stimmen, wo jeder, glaube ich, der das gehört hat, sofort gewusst hat, die lügen nicht. Die erzählen einfach völlig unverstellt, was sie erlebt haben.
Wir sind ja jetzt auch schon eine Zeit im Geschäft. Insofern haben wir dann nur noch drüber schmunzeln müssen. Früher hätten wir uns wahrscheinlich geärgert, wie zwanglos Medien, insbesondere österreichische Medien, mit dem präzisen Zitieren von Quellen beziehungsweise der Referenzierung auf den Podcast Die Dunkelkammer umgegangen sind. Dass in österreichischen Medien untereinander nicht immer sauber zitiert wird, das kannte ich aus frühen Erfahrungen. Das haben wir bei Profil oft erlebt. Jetzt ist uns natürlich sehr deutlich aufgefallen, weil da tatsächlich nichts war, außer dein erster Podcast. Also, diese Geschichte hat quasi da keine Vorgeschichte gehabt. Und du selbst hast mit Leuten geredet, ich auch aus der Branche, und du hörst dann immer wieder, naja, das haben wir nicht gewusst, das haben wir übersehen. Und ich denke mir, wie kann man das übersehen, wenn man an einem Fall recherchiert, dann versucht man ja an den Anfang der Geschichte zu gehen. Und wenn du an den Anfang der Geschichte gehst, dann wirst du im Prinzip zwei Sachen finden. Einen Artikel der Salzburger Nachrichten, die berichten, dass die Nonnen jetzt ins Altersheim gehen und danach lange nichts mehr und dann deinen ersten Beitrag.
Und wo auch noch steht, dass die Nonnen das eigentlich sehr begrüßt haben und dort ihre spirituelle Gemeinschaft weiterleben können, also sehr glücklich damit sind. Da war noch ein Foto abgebildet, wo man die drei Nonnen lächelnd mit dem Propst Markus Grasel sieht. Also die Message war schon sehr irreführend, wenn man dann gehört hat im Podcast, wie die Nonnen das selbst gesehen haben.
Also die SN waren auch eine Anlaufstelle, eine erste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die ehemalige Schülerin von Goldenstein, die uns geschrieben hat, hat ja dann auch im Podcast gesagt, sie habe sich dorthin gewandt, aber irgendwie sei das Interesse überschaubar gewesen, weshalb sie dann zu uns gegangen sei.
Ich muss noch vielleicht der Fairness halber sagen, Nick, der ORF hat uns wirklich sehr gewürdigt und zwar in nahezu allen Beiträgen, also sowohl in der ZIP 2, in der ZIP 1, im Landesstudio Salzburg. Dieses Unsichtbarmachen der Arbeit von anderen, das betrifft eher andere Medien. Wie du gesagt hast, wir sind das eigentlich schon fast ein bisschen gewöhnt. Ich habe das nie verstanden, warum einen das selbst größer machen soll, wenn man die Arbeit der anderen negiert. Und ich bin auch froh, dass wir das in der Dunkelkammer so nicht handhaben.
Ja, ganz im Gegenteil, wir sind da völlig entspannt. Das ist doch Teil der Transparenz, dass man die Quellen, mit denen man arbeitet, sofern man sie identifiziert hat, auch offenlegt.
Vielleicht muss man an der Stelle zwei Sachen nochmal sagen. Also das eine ist, du hast gesagt, Edith, es hat welche gegeben, die das sehr sauber zitiert haben, die angegeben haben, dass der erste Bericht dazu in der Dunkelkammer war, von dir war. Das war, finde ich, sehr lobenswert und du hast den ORF erwähnt. Die anderen, die das nicht gemacht haben, die erwähnen wir jetzt gar nicht, aber es hat einige gegeben, die das nicht gemacht haben. Und was mich noch interessieren würde, wie ist dir gegangen, wo du gemerkt hast, das ist jetzt plötzlich ein weltweites Thema, weil es haben ja australische Medien berichtet und mir hat jemand erzählt, sie war auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwo, keine Ahnung wo, am Meer halt, und hat plötzlich auf dem Fernseher, auf dem Kreuzfahrtschiff die drei Nonnen von Goldstein gesehen. Du wirst ja solche Rückmeldungen gekriegt haben. Was hast du da gedacht? Weil es war ja deine Geschichte, die das ausgelöst hat.
Also ich habe mir am Anfang gedacht, gut, dass Medien aufspringen. Und ich verstehe auch, dass man dann, wenn man laufend darüber berichtet, nicht mehr jedes Mal zurückgeht und sagt, übrigens, die Dunkelkammer hat das an die Welt, ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Ich habe irgendwann gemerkt, das kriegt so eine Dynamik, über die ich wirklich froh war, weil Vielleicht nur in Klammer gesagt, diese Geschichten brauchen Öffentlichkeit. Es gibt selten Geschichten, wo mir so klar ist, warum wir Journalisten eine Rolle haben. Das war auch schon bei den Missbrauchsgeschichten, bei der Aufdeckung von Verbrechen in staatlichen und kirchlichen Heimen so, dass sich ohne Journalisten genau nichts bewegt hätte, nicht einmal ein Millimeter. Auch bei dieser Geschichte. Ich habe dann irgendwann angefangen zu witzeln, jetzt fehlt nur mehr die New York Times. Und dann ist sie tatsächlich auch noch in der New York Times erschienen, die Geschichte. Und es gibt tatsächlich, glaube ich, kaum ein Land, in dem das nicht berichtet worden ist. Also ich habe komplett den Überblick verloren. Es waren norwegisches, kroatisches, finnisches, spanisches, italienisches, französisches Fernsehen, Presseberichte, BBC, CNN, RTL, Spiegel, Zeit, Süddeutsche. Also es ist wirklich quer durchgegangen. Und das hat mich auch fasziniert, weil ich mich gefragt habe, was ist es, dass Menschen an dieser Geschichte so bewegt und empört? Drei alte Nonnen in einem Salzburger Kloster. Es ist nicht einmal das erste Mal, dass so rüde mit Nonnen verfahren wird. Was macht Menschen da weltweit, was fasziniert Menschen weltweit an dieser Geschichte?
Und was ist deine Hypothese?
Ich glaube, es sind viele Dinge. Erstens sind wir sehr viele kriegerische, verächtliche, verhetzende Narrative gewöhnt, sehr viel polarisierende Berichterstattung. Diese Geschichte handelt eigentlich von dem Aufstehen für ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben, auch im Alter, für das es ja dann eigentlich nie zu spät ist. Das noch dazu von sehr ungewohnter Seite, von Frauen, die vor 70 Jahren in einem Orden sowas Altmodisches wie ein Armuts- und Gehorsamsgelübde abgelegt haben. Und es ist eine Geschichte, die auch von Solidarität handelt. Die Frauen schauen aufeinander, die Schwester Bernadette schaut, dass die Schwester Regina genug isst und dass die Schwester Rita hilft der Schwester Bernadette, ihre Beine zu bandagieren. Dass ich glaube, dass es eine ganz große Sehnsucht nach solchen Geschichten gibt.
Ja, und vielleicht kommt auch noch hinzu, dass die Amtskirche und die Nächstenliebe in dieser Geschichte offenbar nicht wirklich parallel laufen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Und das scheint dann doch auch sehr zu emotionalisieren. Also selbst Menschen wie mich, die jetzt keinen kirchlichen Bezug haben.
Das merken wir auch an den Mails, die wir kriegen. Also die sind zum Teil von wirklich sehr, von ganz tiefgläubigen katholischen Menschen, die sagen, sie wünschen sich, dass die Kirche einen anderen Umgang findet, die eigentlich richtig... Also die irgendwie orientierungslos sind, das sind jetzt keine Leute, die generell was gegen die Kirche haben. Die besuchen die Sonntagsmesse, die spenden für die Orgel, die engagieren sich für den Firmenunterricht, aber die finden das einfach unmöglich.
Die Geschichte hat eine starke menschliche Ebene. Sie hat auch eine investigative natürlich. Ich verweise jetzt auf 7 Folgen mittlerweile, in denen du einer ganzen Reihe von Ungereimtheiten, Unregelmäßigkeiten rund um den Auszug der drei Nonnen, Eigentumsübertragungen, also Vermögenswerte, die übertragen wurden, nachgegangen bist. Und ich darf ankündigen, dass die Arbeit natürlich noch nicht beendet ist. Du bist weiterhin dran und da wird noch was entstehen.
Da wird ein Buch entstehen. Es ist schwierig für mich, das auszusprechen, weil ich es jetzt selbst noch kaum glauben kann. Ich stehe jeden Tag auf und setze mich an den Computer und schreibe und denke und ordne. Und großes Danke an dich, Nick. Du hast dich bereit erklärt, mir bei den Recherchen zu helfen. Es ist nicht viel Zeit. Das Buch soll noch vor Weihnachten im Handel sein.
Ja, das ist ein ziemlich aufregender Ritt für uns alle, glaube ich. Aber die Hauptlast liegt tatsächlich bei dir. Ich finde aber, wir haben ja viele Anfragen gekriegt, ob es weitere Berichterstattung dazu gibt. Das Buch wird es geben. Wir haben auch schon, also ich bin ja schon darauf angesprochen worden, ob es irgendwie geplant ist, das irgendwann zu verfilmen. Man sieht, dieser Stoff gibt wahnsinnig viel her. Ich glaube, dass es diese Komponente noch gibt mit dem Thema Mann-Frau. Also, dass die Nonnen als Frauen, so schaut es zumindest mal aus, deutlich schlechter behandelt werden als umgekehrt, weil zum Beispiel kirchliche Würdenträger werden, da ist es ganz normal, dass die bis ins hohe Alter gepflegt werden, versorgt werden. Umgekehrt ist es offenbar nicht so. Ich glaube, dass diese Tangente auch noch eine große Rolle spielt in der Emotionalisierung. Und was mich besonders freut ist, wir wissen ja, dazu kommen wir heute eh noch, wir wissen ja, dass viele junge Menschen Podcasts konsumieren oder jüngere Menschen. Also das Podcast-Konsum geht durch alte Altersschichten, aber tendenziell sind Podcast-Hörer und Hörer jünger, als jetzt zum Beispiel Print-Konsumentinnen. Was mich besonders freut ist, ich bin ja von vielen jungen Frauen auf diese Geschichte angesprochen worden. Ist dir das auch so gegangen?
Ja, absolut. Und das erzählen auch die Unterstützerinnen vor Ort. Es gibt junge Frauen, die hören das oder sehen das auf Instagram und steigen dann in das Beten aus dem Zug, um die Nonnen auf der Durchreise zu besuchen, weil sie so begeistert sind. Ich glaube, also absolut ist es auch eine Frauengeschichte, Geschichte von alten Frauen. Das finde ich auch interessant. Alte Frauen haben ja in der Gesellschaft überhaupt keine Stimme. Die kommen ja gar nicht vor. Also wenn, dann kommen alte Männer mit jungen Frauen vor, aber alte Frauen, die selbst für sich sprechen, gibt es kaum. Und dann noch so Wesen, die ja wirken wie aus der Zeit gefallen mit mittelalterlichen Trachten, dann sind es auch drei, also die sind auch noch untereinander solidarisch. Das ist so eine unglaubliche Geschichte, die, glaube ich, auf sehr, sehr vielen Ebenen, sicher auch für junge Frauen, total inspirierend ist. Wir sind ja gewöhnt, dass wir alle Konkurrenten füreinander sind. Und dann sind da eben diese drei Frauen, die sagen, es gibt uns nur zu dritt. Und der Probst hat ja mehrfach versucht, auch sie zu spalten. Das habe ich besonders perfide gefunden. Erstens, sie einmal in ein Altersheim zu bringen, das nicht in Elsbeten ist. Da hätte es auch eins gegeben, wo sie wirklich jeden kennen. Aber auch im Altersheim dann selbst hat man sie in weit auseinanderliegende Zimmer gegeben. Und wie dann neben einer der Schwestern ein Zimmer frei geworden ist und sie gefragt haben, ob sie dann zusammenrücken können, war das nicht möglich. Also das wirkt schon ein bisschen absichtlich auch.
Ich möchte nochmal zum Podcast zurückkommen, das Verschneiden mit den Nonnen. Also die Edith hat ja schon gesagt, die besondere Magie war ja, dass man im Gegensatz zum reingeschriebenen Text auch die Stimmen der drei Schwestern hörte. Was alles verändert natürlich nicht, weil man ein völlig anderes Gefühl bekommt für Authentizität. Und ein zweiter ganz zentraler Punkt, wir haben das oft diskutiert, Edith und auch wir, Stefan, sollen wir da jetzt draufbleiben? In unserem alten Leben als Magazinjournalistinnen und Journalisten war es ja so, dass wir jede Woche eine andere Blume bestäuben sollten. Nicht? Also die Idee, dass jetzt Edith Meinhardt 7 Folgen zu den Nonnen von Goldenstein produziert, das wäre in deinem früheren Leben gar nicht so einfach möglich gewesen. Nicht? Man versucht ja dann pausenlos was Neues zu veröffentlichen und wir haben gesagt, nein, lass uns da draufbleiben. Keine Ahnung, wie die Leute darauf reagieren werden. Ich denke aber, und ich möchte mich auch an dieser Stelle wirklich sehr herzlich bei allen bedanken, die Dunkelkammer hören und hören und hören, und es waren allein im September mehr als 200.000 Aufrufe, die wir hatten. Ich hatte keine Ahnung, ob sich dieses Konzept, dass wir jetzt einfach quasi schwerpunktmäßig auf dem Thema draufbleiben und ganz selbstbewusst und gezielt mehrere Folgen machen, weil wir der Meinung sind, es gibt einfach viel zu erzählen, ob das aufgehen würde. Ich traue mich zu sagen, ja, es wird durchaus geschätzt. Das hat bei den Nonnen herausragend funktioniert. Der Peter Hochreger, der uns auch schon eine Zeit lang beschäftigt, auch hier, es wird gehört. Ich glaube, der Podcast kann sich die Zeit nehmen, er soll sich die Zeit nehmen.
Du hast einen gewissen Bildner-Check noch vergessen, wo wir das ja auch machen, dass wir draufbleiben.
Wo wir das auch machen, ja, den habe ich jetzt tatsächlich gar nicht auf der Rechnung. Ich habe länger nichts gemacht und folgt auch noch. Also auch diese Serie ist noch off. Und ich denke, dass man das selbstbewusst besetzen kann und dass das auch ein Beitrag dazu ist, zu zeigen, dass wir uns aus dem täglichen Nachrichtenstrom einfach herausnehmen und sagen, ja, okay, aber in dem Podcast gibt es dann eben diesen Schwerpunkt.
Das geht ja dir wahrscheinlich auch so mit den Zuschriften zu Bilnacek und Hochecker. Bei den Nonnen ist es auch jedenfalls so, dass die Leute ja sogar Anregungen für weitere Recherchen geben. Also sich viele Fragen ergeben aus dem Hören eines Podcasts und dann sagen sie, ja, aber ihr solltet jetzt mal mit einem Kirchenrechtler reden, weil da gibt es so viele Fragen, der wird dauernd auf das kanonische Recht verwiesen oder in der Pilnacek-Hochecker-Geschichte. Das finde ich auch so interessant, diese Involvierung von Hörerinnen und Hörern. Und diese Anregungen sind auch oft wirklich sehr, sehr hilfreich. Danke dafür.
Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, und unser Angebot ist auch, dass wir etwas tun, das ich in meinem früheren Leben als Journalist viel zu wenig gemacht habe, nämlich eine Geschichte so lange zu begleiten, bis man sagt, okay, jetzt haben wir sie auserzählt und jetzt ist sie an einem Punkt. Ich habe das früher oft gehabt, dass ich Geschichten selbst gemacht habe und die dann irgendwann einfach aus den Augen verloren habe und ganz wesentliche weitere Entwicklungen gar nicht mehr so auf dem Radar hatte, weil auch so viel zu tun war. Und jetzt zu sagen, wir konzentrieren uns da auf Themen, auf Themenbereiche, das meines Erachtens ist das schon ein Beitrag, die Qualität auch noch weiter zu verbessern. Auch um den Preis der Quantität.
Ich finde, das Draufbleiben, das eröffnet ja so viele neue Facetten, die man im ersten Podcast gar nicht hat, so wie du jetzt gefragt hast, Stefan, was ist alles faszinierend an der Geschichte? Und du kommst erst im Laufe der Podcasts drauf, es ist auch eine Geschichte über das Altern. Es ist eigentlich auch eine Geschichte über, wie gehen Institutionen damit um, dass Menschen da nicht sein wollen. Gelten Menschenrechte auch für Kirchenmitglieder? Gelten die ganz normalen Gesetze auch in der kirchlichen Sphäre? Es ergeben sich so viele neue Fragen, die aber über die einzelne Geschichte hinaus für uns alle relevant sind.
Und was mich fasziniert an diesem Draufbleiben und an diesem den Sachen auf den Grund gehen, ist das Interesse daran, weil man ja oft hört, also speziell junge Leute oder insgesamt die Gesellschaft ist nicht mehr an lange Geschichten interessiert, man darf maximal 30-sekündige TikTok-Videos drehen. Also ich sehe das nicht mehr so polarisiert, seit wir diesen Podcast machen, weil der Podcast beweist ja, dass es sehr wohl die Sehnsucht gibt nach recherchierten Inhalten, es gibt die Sehnsucht nach Journalismus, es gibt die Sehnsucht nach Dingen auf den Grund zu gehen. Es stimmt schlicht nicht, dass wir alle nur in 30-Sekunden-Videos denken.
Ich gehe sogar so weit zu sagen, mir schreiben einige Leute, die sich dann beschweren, dass die Folgen zu kurz wären. Also wir haben ja verschiedene Formate, nicht? Mal ist es ein Studiogespräch, das gerne mal eine Stunde oder länger dauern kann. Und dann haben wir wieder so Solonummern, nicht? Wo ein Mensch vom Mikro sitzt und die dauern dann halt selten mehr als eine halbe Stunde, eher weniger. Und ich bekomme dann tatsächlich Post. Ich will gern mehr davon. Und wir sehen ja auch bei den, also es hängt natürlich vom Thema ab. wir sehen ja auch, dass die Verweildauer überraschend hoch ist. Das heißt, also viel länger als eine Stunde wird dann manchmal zach. Man merkt auch, dass die Gespräche dann vielleicht nicht mehr die gleiche Dynamik haben. Aber so bis zu einer Stunde ist schon durchaus realistisch, dass Leute dranbleiben. Das hat mich total überrascht, weil in der klassischen digitalen Welt wird in Sekunden abgerechnet.
Ja, und man merkt es wiederum an den Zuschriften, an den Mails, die wir kriegen, die sich mitunter auf den letzten Satz beziehen.
Ja, wir können es ja technisch auswerten. Also wir sehen ja, wie lang werden die Folgen gehört und wann steigen die Leute aus. Und wir haben bei den Dunkelkammer-Folgen, finde ich, ungewöhnlich hohe Retention Rate, so wie das im Fachausdruck heißt. Also teilweise werden Folgen, die auch länger dauern, eben ein paar Minuten bis zu 80% fertig gehört. Das ist ein sensationeller Wert in der digitalen Welt. Also ich kenne keine andere Mediengattung, wo so viel Aufmerksamkeit so lang erhalten bleibt, keine andere digitale Mediengattung. Also das und mir zeigt das halt auch, dass es schon, weil oft so der Journalismus in die Krise geredet wird und so, ja, die Medienunternehmen sind in schwerwiegenden Krisen gerade derzeit, man liest fast jeden Tag irgendwelche Horrormeldungen aus irgendwelchen Verlagen, aber diese Sehnsucht nach einem guten Journalismus und einer guten Geschichte und einer gut erzählten Geschichte gibt's. Und das beruhigt mich wieder irgendwie, weil man denkt, wir müssen uns halt auf die Reihe kriegen, wie wir das finanzieren und wie wir das organisieren, aber das Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten, das gibt's.
Da reden wir mal über die Finanzierung. Wie verdient die Dunkelkammer Geld, Stefan Lasnik?
Unsere Haupteinnahmequelle derzeit sind Werbungen, die in der Dunkelkammer ausgespielt werden. Die Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast schon länger hören, wissen, wir haben mal ein längeres Gespräch darüber geführt, Nick, wie wir das machen. Wir trennen Redaktion und Werbung voneinander. Das heißt, du machst Redaktion und Edith macht Redaktion und ich mache Werbung. Und die zwei Dinge haben miteinander nichts zu tun, auch wenn dann die Werbung in der Dunkelkammer ausgespielt wird. Ihr wisst nicht, welche Kunden zu welchem Preis, wann, wo, welche Werbung schalten. Ihr sagt auch immer zu mir, ich will es nicht wissen. Ich sage es euch eh nicht, aber ihr wollt es auch nicht wissen und es ist auch gut so. Trotzdem nützen Unternehmen diesen erfolgreichen Podcast, um dort Werbung zu machen, weil sie sagen, die Leute sind sehr aufmerksam, die Leute sind zum Produkt sehr loyal und das können wir für unsere Werbung nutzen.
Also jetzt, wenn du sagst, ich darf es nicht wissen, dann interessiert es mich schon als Journalistin.
Das habe ich befürchtet. Ja, ich finde, du könntest das wissen, wenn du wolltest. Es ist wahrscheinlich besser, ihr wisst es nicht, weil es dann auch gar keine Schere im Kopf gibt. Aber selbst wenn, wir haben auch schon Fälle gehabt, wo wir draufgekommen sind, diese Recherche könnte sich mit dieser Werbung spießen. Und ich meine, das kannst du hoffentlich bestätigen. Mein Wording ist immer das Gleiche. Ja, dann ist es halt so. Also Recherche geht vor.
Ja, dann ist halt so, also wir werden ja immer wieder auch aus der Branche gefragt, nicht wie sichert ihr Unabhängigkeit? Und wir sagen, ja, das ist ja ganz einfach. Wir tun gewisse Sachen einfach nicht, weil wenn wir beginnen, diese Sachen zu tun, dann könnten wir das Projekt eigentlich beenden. Also um da ein Scheinprodukt in den Markt zu stellen, das so tut, als ob, das sich unabhängig geriert und in Wahrheit ist es käuflich. Ja, also guter Gott, da hätte man echt was anderes überlegen können als dieses steinige Produkt, die Dunkelkammer. Ja, da hätte man es mit Gesundheitsthemen versucht.
Haustiere.
Wäre schon was möglich gewesen. Ja, Reisen zum Beispiel. Ja, also
Handarbeiten, das ist, wir haben eigentlich gute
eigentlich
Ideen.
Eigentlich schon eine gute Idee.
Ja, die vergesst jetzt alle gleich wieder, weil wir haben jetzt einen Investigativ-Podcast und es ist auch gut so. Vielleicht eben für unsere Hörer und Hörer wichtig. Also wenn ihr Werbung hört in der Dunkelkammer, bitte freut euch insofern drüber, als das wiederum dazu beiträgt, dass wir diesen Journalismus machen können, den wir machen. Andere Möglichkeit für Hörerinnen und Hörer, die sich sehr erfreulich entwickelt, obwohl du sie, Nick, viel zu selten ankündigst, aber ich weiß, dass du das nicht magst, aber trotzdem. Eine andere Möglichkeit ist eben über die Plattform Steady oder über Apple Podcasts bezahlte Abos abzuschließen. Theoretisch kann man auch nur Spenden an uns übermitteln, die wir natürlich sauber in der Buchhaltung verarbeiten, aber prinzipiell das Geld kommt immer an und das sind so im Wesentlichen unsere Erlösquellen derzeit. Also bezahlte Werbung, die im Podcast läuft, die von der Redaktion unabhängig ist und die direkte Unterstützung via Steady und Apple.
Ja, ist tatsächlich ein Defizit von mir. Übrigens auch von der Edith. Wir sind einfach keine guten Verkäufer. Es ist so. Wir können das eigene Produkt schlecht verkaufen im Sinne von, dass wir in jeder Episode laut sagen, bitte abonniert uns via Steady oder eben Apple Premium oder spendet. Wir freuen uns über alles und es hilft uns auch alles natürlich sehr, aber es kommt mir so unendlich blöd vor.
Ja, ich habe mich jetzt, wie man es vielleicht gemerkt hat, ich habe betroffen geschwiegen, weil ich habe es noch weniger oft gesagt wie der Nick. Aber was ich wirklich mit voller Inbrunst sagen kann als Journalistin, wir haben halt ein bisschen eine Scheu, über unsere Finanzierung zu reden, wiewohl sie wirklich wichtig ist, weil nur dann, wenn der Journalismus existenzsichernd ist, kann er seine Rolle erfüllen, den Mächtigen lästig zu sein. Das ist ja unser ureigene Rolle. Wenn wir ihnen gefallen wollen würden, wäre es besser, wir hätten einen anderen Beruf gewählt.
Oder wir fangen bei SPÖ-TV an zum Beispiel. Da können wir ihnen dann gefallen.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, den Hörerinnen und Hörern und allen KonsumentInnen von Journalismus immer wieder zu sagen, es wird Journalismus auch künftig geben, wenn eine ausreichende Zahl von Menschen ihn haben will, dann wird es ihn geben. Wie immer er sich finanziert, aber das Bedürfnis danach muss da sein.
Wir haben ja nie, Edith, besprochen, ob wir da einen gemeinsamen Projekthorizont haben oder einen Zeitraum, wo wir sagen, bis dahin muss es das und das erreicht haben und wenn nicht, dann hören wir auf. Ich habe mir immer gedacht, ich mache das genau so lang, es Spaß macht zunächst mal und es mich auch bis zu einem gewissen Grad ernährt, aber klar ist, also allein von einem Podcast, der die Dunkelkammer heißt, der diese Themen betreibt, selbst bei der Größe, die er mittlerweile erreicht hat, lässt sich nicht ganz einfach eine Existenz aufbauen. Also wir sind schon darauf angewiesen, dass wir noch rundherum was machen. Letztlich sind wir noch ein Startup, obwohl wir jetzt schon, bald am Ende des dritten Jahres.
Ja, also du hast es ja schon erwähnt, das Thema Bühne wird immer interessanter, finde ich. Also Nick, verkaufst ja regelmäßig die Kulisse aus. Die Premiere vom Hochecker-Auftritt in der Kulisse letzte Woche war ausverkauft. Die Editor Deutschland das Thema oder das Wort Buch erwähnt. Wir werden natürlich schauen, dass wir links und rechts Quellen anzapfen, die helfen, unseren Journalismus zu finanzieren und dabei halt immer unserem Kern treu bleiben. Der heißt guter Journalismus. Aber ja, warum? Es gibt auch andere Ausgabeformen. Ich darf an der Stelle auch verraten, noch was anderes, nämlich wir werden auch die Podcasts auf eine neue Ebene heben, indem wir das Ganze auch ins Netz stellen jetzt künftig. Ihr findet dann die Plattform podcastradio.at im Netz und dort stellen wir auch alle Dunkelkammerfolgen online und auch, und das ist die eigentliche Neuerung, Transkripte dazu. Das heißt, für Menschen, die lieber lesen als hören, die können künftig auch Transkripte konsumieren auf der Website und wir können dort natürlich auch Bilder raufstellen, die wir zum Beispiel bei Recherchen machen oder die du mit den Nonnen in Salzburg gemacht hast zum Beispiel, oder auch Videos. Das heißt, wir werden jetzt kontinuierlich auch diese Schiene der Podcast um weitere Medienkanäle erweitern. Wie gesagt, podcastradio.at, das ist noch nicht fertig, die Website. Also falls weit drauf kommt, dass da noch was nicht ganz in Ordnung ist, das kann durchaus sein. Wir sind ein sehr kleines Team. Wir haben das jetzt mit viel Herzblut entwickelt, aber es ist sicher nicht fehlerfrei. Es ist so eine Beta-Version, aber wir wollten damit rausgehen, weil wir wichtig finden, dass es diese Ebenen auch gibt.
Ja, daran haben wir jetzt tatsächlich eine Zeit intensiv gearbeitet. Und ich hoffe, dass das jetzt zum Start einigermaßen betriebsfertig ist. Aber es ist Work in Progress. Also die Seite, an der wir da arbeiten, zu der komme ich auch gleich, podcastradio.at. Ich wollte aber vorher noch, weil wir es, glaube ich, vergessen haben, es gibt noch ein Einnahmenaggregat, das wir nicht erwähnt haben. Wir bekommen ja auch staatliche Podcast-Förderung.
Ja, richtig. Ganz wichtig sogar. Danke, dass du mich daran erinnerst. Das hätte ich jetzt tatsächlich vergessen, peinlich. Wir kriegen für die Dunkelkammer pro Jahr 50.000 Euro staatliche Förderung. Wobei die staatliche Förderung in dem Fall bedeutet, wir müssen 100.000 Euro ausgeben, um 50.000 Förderung zu kriegen. Also es ist nicht so, dass uns der Staat da 50.000 Euro rüberschiebt und sagt, macht's damit. Das wird auch genau geprüft, was ich im Übrigen gut finde. Ich reiche gerade jetzt die Unterlagen ein für die vergangene Förderperiode. Da muss man alle Rechnungen, alle Zahlungsbelege, alles ganz genau nachweisen. Man muss im Vorfeld alles ganz genau nachweisen. Man muss gewisse Kriterien erfüllen. Wie gesagt, ich finde das alles richtig. Das gehört auch genau so gemacht. In der gesamten österreichischen Förderlandschaft ist natürlich, entschuldige den Ausdruck, auf Fliegenschiss, diese 50.000 Euro. Aber für uns ist es wahnsinnig viel Geld. Und für uns ist es auch inzwischen eine wesentliche Finanzierungsquelle, richtiger.
Podcastradio.at.
Du wolltest noch was
sagen, Edith?
Weil ja, zum Podcastradio.at wollte ich sagen, ich finde das toll, dass es diese Manuskripte jetzt gibt, weil auch während der Recherche am Buch greife ich selbst darauf zurück. Und das ist auch was Hörerinnen und Hörer in Zukunft nutzen können, wenn man sich erinnert, ich habe da gehört in Folge sowieso, aber die jetzt noch einmal anzuhören und die Stelle zu suchen, ist ein bisschen mühsam. Das ist mit dem Transkript jetzt viel leichter. Ich glaube, man kann auch Volltext suchen.
Ja, kann man.
Vielleicht zu der Idee hinter diesem ganzen Ding. Also podcastradio.at ist eine Website. So, die ist entstanden, Stefan, weil wir vor einiger Zeit darauf gekommen sind, dass es zwar sehr interessant ist, wenn man seine Inhalte über Apple, Spotify, auch YouTube verbreiten kann, aber letztlich ist man beim Ausliefern darauf angewiesen, dass die Zusammenarbeit technisch mit diesen Plattformen funktioniert. Und wenn jetzt irgendwas passiert auf der Welt und man plötzlich Apple nicht mehr konsumieren kann, verlieren wir ganz schnell mal 30-40% unseres Traffics. Oder Spotify. Also die Dunkelkammer hat drei große Kanäle. Das sind Apple, Spotify und YouTube. Und da sind wir natürlich fremdbestimmt. Und wir hatten immer wieder mal in der Vergangenheit auch technische Themen, die wir nicht lösen konnten, weil bei Apple Support kein Mensch das Telefon abnimmt oder E-Mails beantwortet.
Ich habe gar kein Telefon.
Ich habe auch YouTube schon mal geschrieben, habe, glaube ich, auch nie etwas zurückbekommen. Und dann wenden sich also Hörerinnen und Hörer an uns und sagen, ich kann das, letztens zum Beispiel, ich bin Apple Premium Abonnent, ich kann aber die Folgen auf Apple Premium nicht mehr hören, aus irgendeinem Grund. Und ich sage, ich habe keine Ahnung, wie ich Ihnen da helfen kann. Ich kann Apple Support schreiben. Ich warte bis heute auf eine Nachricht. Okay, und wir haben gesagt, wie können wir ein bisschen mehr Autonomie bekommen als Medienschaffende? Und herausgekommen ist dann eben diese Plattform, über die wir jetzt reden, podcastradio.at, die jetzt nicht der Webauftritt der Dunkelkammer ist, sondern viel mehr als das. Es ist eigentlich ein Verbund unabhängiger Medienschaffender, die gemeinsam ihren Content in die Auslage stellen, ihn gemeinsam hörbarer und sichtbarer machen wollen und damit auch ein Stück mehr Unabhängigkeit bekommen wollen. Ich darf mal vortragen aus dem Angebot. Also auf podcastradio.at veröffentlichen jetzt Peter Hayeks, Michael Stebigs Podcast Das Orakel. Dann haben wir Ich Kraft, Wir Kraft, Führungskraft, Stefan. Das ist der Podcast, den du mit Daniela Zeller machst. Worum geht's da?
Da geht's um Management und Führungskräfte.
Dann haben wir Stets bereit, den Podcast über Sicherheits- und Militärpolitik vom Generalmajor im Ruhestand,
ja.
Herbert Bauer. Ist das wichtig? Der Podcast von Georg Renner, Große Töchter von Beatrice Frasel, ein Bühneneingang von Fabian Burstein, Rohrer bei Batschen von Anneliese Rohrer und Patrick Batschen, die Dunkelkammer und ganz offen gesagt. Also da ist schon einiges beieinander und das hat es, glaube ich, in der Form überhaupt noch nicht gegeben. Das ist also eine gemeinsame Auslage für mehrere vollkommen unabhängig voneinander veröffentlichende Medienprodukte und Hosts und Autorinnen gibt.
Ja, ein paar der Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, hängen eben miteinander zusammen. Mir ärgert seit Jahren, dass wir unsere Inhalte, die journalistisch sauber aufbereitet sind, mühsam recherchiert sind, zum Teil, wie ihr das macht, investigativ erarbeitet wurden, dass wir die Plattformen gratis zur Verfügung stellen und die uns mehr oder weniger dann mit Almosen abspeisen. Über YouTube haben wir jetzt schon gesprochen. Jetzt kann man sagen, der Lasnik ist größenwahnsinnig und möchte jetzt die großen Plattformen abschaffen. Nein, möchte ich nicht. Aber ich hätte zumindest gerne einen Plan B. Nämlich der Plan B lautet, wir sind selber eine Plattform. Wir schauen selber, dass bei uns gute Inhalte gebündelt werden. Wir vermarkten diese Inhalte dann irgendwann vielleicht auch. Vielleicht gibt es auf der Website Werbung, vielleicht gibt es dort auch eine Paywall. Ich kann das heute noch nicht sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das klingt jetzt sehr unprofessionell, weil normalerweise solche Projekte, man macht mal einen Projektplan und da gibt es Milestones und da gibt es für die nächsten 4 Jahre genau einen Plan. Ja, wäre gut, wenn wir das hätten, aber wobei ich gelernt habe in meinen Managementjahren, die Pläne halten meistens sowieso nicht. Also jetzt starten wir mal und schauen mal, ob das überhaupt auf Interesse stößt und dann können wir uns immer noch über Monetarisierung Gedanken machen. Aber der Gedanke ist tatsächlich, selbst eine Plattform zu sein und nicht nur zu sagen, okay, die anderen sind alle Plattformen, weil ich sage dann immer, wie viel Medien können Google, wie viele Autos können Uber, wie viele Hotels können Airbnb? Die Antwort ist jeweils null. Aber wir beschäftigen uns eigentlich fast nur mehr mit diesen Plattformen und die fahren uns auch ziemlich um die Ohren. Die politische Komponente, von der rede ich jetzt gar nicht. Also wenn ich diverse Fernsehbilder oder halt Videos sehe von Tech-Oligarchen, die an bestimmten Tischen sitzen, dem will ich mir eigentlich nicht völlig schutzlos ausliefern. Jetzt ist mir völlig klar, in dem Moment, wo die drei Plattformen mit uns nicht mehr zusammenarbeiten, haben wir ein Problem. Aber wir haben jetzt zumindest nicht mehr das Problem, dass wir die Inhalte nicht selbst ausspielen können.
Wir haben auch die Möglichkeit, Videos einzubetten. Also wir können unsere Podcasts ausspielen. Wir bieten die Möglichkeit, die Transkripts nachzulesen. Wir haben uns entschlossen, die vollständigen Transkripts zur Verfügung zu stellen. Aber sauber redigierte Transkripts, also das ist nicht irgendeine KI-Pampe, die da ausgespielt wird mit vielen Fehlern, sondern bei uns gehen über die Transkripts natürlich noch Menschen drüber, bevor sie veröffentlicht werden. Das heißt, das soll auch angemessene Qualität haben. Da geht es auch nicht um Tempo. Also wir befüllen diese Seite nach und nach eben zum Nachlesen. Und soweit es jetzt die inhaltliche, qualitative Ebene betrifft, wie stellen wir sicher, dass auf dieser Seite kein Unfug passiert?
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir gehen sehr selektiv vor in der Frage, wer darf mitmachen. Und da gibt es ein wesentliches Kriterium, das jetzt für manche selbstverständlich gilt, wie für euch zwar, aber halt nicht für alle gilt, nämlich man haltet sich an die Richtlinien des österreichischen Presserats. Ich finde, der Presserat, du bist ja auch Mitglied gewesen, oder Edith? Nein, du warst nicht Mitglied.
Die Christa.
Ah ja, die Christa, stimmt, genau. Die Christa Zöchling. Der österreichische Presserat, finde ich, hat ein sehr gutes Regelwerk erstellt, das im Prinzip ein Regelwerk für seriösen Journalismus darstellt. Und wer sich an dieses Regelwerk haltet, und das sind unsere Podcasterinnen und Podcaster im Netzwerk von Missing Link, haben alle unterschrieben, dass sie sich daran halten. Das heißt, die können potenziell bei dieser Plattform mitmachen, aber auch wenn jetzt jemand außerhalb unseres Missing Link-Netzwerks ist und sich trotzdem an diese journalistischen Kriterien haltet, ist es prinzipiell das Eintrittskriterium.
Das heißt, es ist eine Selbstkontrolle, der sich jeder Podcast, der Missing Link-Netzwerk veröffentlicht, ohnehin unterwerfen muss. Insofern mussten wir die Welt hier nicht neu erfinden, sondern es ist jeder und jede, die da teilnimmt, quasi unverändert an genau das gebunden. Und das sollte eigentlich dafür sorgen, dass das Niveau auf der Seite genau dort ist, wo wir glauben, dass es sein soll.
Aber wichtig an der Stelle ist auch noch um zu merken, du hast ja diesen Über-uns-Text auf der Website, wer den lesen will, kann ich es empfehlen, verfasst. Und was ich da sehr wichtig finde, ist, es gibt bei uns keine Blattlinie im Sinne von, wir haben keine politische Ausrichtung. Es gibt keine Weisungskette, glaube ich, hast du es genannt. Und das finde ich extrem wichtig. Wir werden inhaltliche Spagatte.
Oje, da muss ich passen.
Wir werden inhaltliche Differenzierungen, sagen wir so, aushalten, wenn sie den Kriterien des Presserats entsprechen, wenn sie journalistisch sauber sind. Es gibt aber jetzt weder einen Trall nach links, noch einen Trall nach rechts, noch nach oben, noch unten. Es gibt diese handwerklichen Kriterien. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz selbstverständlich in der österreichischen Medienlandschaft, dass wir sagen, nein, es wird da politisch dort mehrere quasi Einschätzungen geben. Wie gesagt, wichtig ist, dass sie handwerklich sauber sind.
Aber tatsächlich gibt es bei Podcast Radio eben keine Chefredaktion, es gibt keinen Chef vom Dienst, es gibt keine Ressorts, es gibt, wie du sagst, keine Weisungsketten, keine Weisungen. Alle, die da teilnehmen, arbeiten eigenverantwortlich und befüllen auch diese Seite eigenverantwortlich. Das heißt, niemand hier greift ein und gibt vor. Wir haben ein paar Richtlinien definiert, quasi wie das optisch auszusehen hat und damit das einigermaßen gut lesbar bleibt. Aber inhaltlich, der Peter Hayek macht seinen Podcast, der Fabian Purstein den seinen, wir machen die Dunkelkammer.
Und es gibt auch keine Vermengung von Geschäftsinteressen und journalistischen Interessen. Das ist, glaube ich, was wir vorhin gesprochen haben, ganz wichtig, weil das ist ja das, was eine Redaktion normalerweise garantieren sollte.
Genau. Also die Richtlinien, die wir davor besprochen haben, die werden da genauso gelten. Also ihr werdet auch dort, sollte es einmal dort Werbung gehen, nicht erfahren. Also du fragst mir eh nicht, so wie du angekündigt hast. Also wird auch dort niemand erfahren, wer, was dort läuft und wer dort Werbung macht. Und das Gleiche gilt natürlich auch wenn wir dort Leserinnen und Hörerinnenanalyse haben werden.
Wir sind noch nicht ganz unabhängig. Also falls es jetzt zum Beispiel um Videos geht, die betten wir noch ein, dass sie zu YouTube verlinken, was mir jetzt ehrlicherweise keine Freude bereitet. Aber das ist in einem weiteren Schritt ist ja geplant, dass wir dann auch unseren eigenen Hafen für die, so wie sie machen, für die Videos schaffen. Übrigens, apropos Video, wenn ich vielleicht noch einen kurzen Exkurs machen darf. Wir haben ja jetzt mit Peter Hochegger rund um das Erscheinen seines Buchs mehrere Podcast-Episoden aufgezeichnet, teilweise auch als Video. Danke für das große Interesse auf YouTube, das uns entgegengebracht wurde. Wir haben allerdings festgestellt, es ist viel Aufwand, den man treiben muss, keine Überraschung, um aus einem Podcast, der sowieso entsteht, zusätzlich noch ein Video entstehen zu lassen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir da weitermachen in Zukunft. Wir werden aber keinen dauerhaften Videokanal etablieren. Das übersteigt einfach unsere Möglichkeiten, finanziell und personell.
Ja, also du hast eh alles gesagt, was du zu sagen hast. Videoebene ist schön. Ich denke jetzt zum Beispiel eh nicht an die Videos aus Salzburg mit den Nonnen. Ich finde, da natürlich haben die Stimmen dort eine Kraft entfaltet, aber auch diese Videos haben eine wahnsinnige Kraft entfaltet. Aber wir haben halt die Videos zum Beispiel auf Instagram ausgespielt, weil wir keinen eigenen Kanal gehabt haben zu dem Zeitpunkt. Solche Sachen werden wir künftig natürlich auch auf Podcast-Radio ausspielen. Aber ja, so ganz echte Videoproduktionen kosten viel Geld und bringen in Relation dazu zu wenig Einnahmen dann ein. Insofern sind Podcast-Produktionen derzeit bei uns sehr stark audio-fokussiert, wiewohl die Bildebene uns natürlich klar ist, wäre, ist auch wichtig.
Ja, ich freue mich sehr über diesen strategischen Schritt. Ich sehe es genauso. Es ist jetzt einmal ein Statement, aber es ist schon eine offene Wunde, schon sehr lange, oder Nick, auch wie wir Magazinjournalistinnen waren, dass wir die Geschichten recherchieren, oft originäre Geschichten machen und dann eigentlich an die Plattformen verschenken und davon überhaupt nichts haben, weder Werbeerlöse noch Vertriebserlöse. Insofern ist es eigentlich ungeheuerlich, wie lange sich europäische Medien das schon gefallen lassen, dass sie Geschäftsmodelle entwickeln, die aber von dem Goodwill von Plattformen abhängig sind. Weil wenn eine Plattform ihre Geschäftsbedingungen ändert, kann dein ganzes Geschäftsmodell kaputt sein. Und so gesehen, auch wenn das jetzt noch wirklich ein kleines Unterfangen ist, diese Podcast-Radio-Plattform, ist es einfach ein wichtiges Statement.
Ich möchte da gerne ein konkretes Beispiel dazu bringen, weil ich das ganz, vielleicht finden das unsere Hörer und Hörer auch spannend, weil du sagst, wenn die Geschäftsbedingungen verändert werden. Also was jetzt derzeit passiert ist, dass Google ja bei der Suche, das kennt ja jeder und jede von uns, bei der Suche ja eine KI-Antwort auswirft als erstes. Das hat dazu geführt, dass die Seiten, die drunter aufgeführt werden, viel weniger aufgerufen werden. Und es gibt einige Medien, die natürlich ihre Inhalte, und ich mache jetzt da niemanden einen Vorwurf, das habe ich ja selber damals auch gemacht, die ihre Inhalte Google optimiert haben, in der Hoffnung, dass über Google dann viele Leute auf die Seite kommen. Jetzt bleiben aber die meisten schon bei der KI umhängen. Das heißt, die Zugriffe kommen gar nicht mehr auf die Seite. Das heißt, auf der Seite kann auch keine Werbung mehr ausgespielt werden. Und das hat zu Einbrüchen, Umsatzeinbrüchen bis zu 60% geführt. Da kann jetzt niemand was dafür. Da hat man, die Inhalte sind nach wie vor total gut, man hat SEO-mäßig alles richtig gemacht. Und trotzdem kommt dieser Traffic nicht mehr daher. Also das passiert schon, das, was du da geschildert hast. Also Bedingungen ändern sich und man ist ihnen mehr oder weniger ausgeliefert. Das passiert bereits.
Das Ding heißt podcastradio.at, weil es aus der Podcast-Welt heraus entsteht. Wir haben uns aber gedacht, also jetzt zum Start ist jetzt mal ein halbes Dutzend Podcasts, Medienmarken dabei. Aber wir wollen das natürlich öffnen für andere Medienschaffende, die sagen, ja, ich möchte mein Content da auch ausspielen. Siehe österreichischer Presserat, siehe quasi die Qualitätsansprüche, mit denen das einhergeht. Und das müssen dann natürlich nicht mehr nur Podcasts sein. Radio vielleicht, warum da im Namen auch Radio drinsteckt. Wir haben uns tatsächlich dafür interessiert, ob wir nicht aus dem riesigen Bauchladen, den das Missing Link Netzwerk mittlerweile hat, sehr große Produktions- und Vermarktungsfirma, wo ja auch die Dunkelkammer entsteht, ob man nicht aus dem heraus schon ein vollwertiges Radioprogramm entstehen lassen kann.
Genau, also das steht noch in den Sternen, ob wir das wirklich jemals machen werden. Auch da haben wir wieder Ressourcen und Finanzen-Thema. Das kostet halt Geld und Kraft, die wir derzeit nicht haben. Wir sind ein sehr, sehr kleines Team, das zwar mit großem Herzblut am Werk ist, aber trotzdem sehr klein ist. Aber ich sehe schon die Chance auch da, diese hochwertigen Inhalte, die bei uns im Netz produziert werden, allen voran in der Dunkelkammer, daraus ein lineares Programm zu machen, das auch so eine Art Schaufenster ist. Ich glaube, es geht oft sehr stark darum, dass wir Anknüpfungspunkte finden an unsere Hörer und Hörer. Und vielleicht auch manchmal unerwartete Anknüpfungspunkte. Ich gehe davon aus, dass auf der Podcast-Radio.de Leute landen werden, weil sie die Geschichten von der Edith noch lesen wollen, über die Nonnen. Und vielleicht sagt dann jemand, aha, okay, es gibt da auch einen feministischen Podcast, oder es müsste mich wirklich in dem Fall gut dazu passen. Oder es gibt einen anderen politischen Podcast, der mich auch interessieren könnte. Und dass sie, wenn sie in diese Auslage reinschauen, vielleicht nicht nur das sehen, was sie eigentlich gesucht haben.
So wie es auch bei klassischen Medien der Fall ist.
Genau.
Nur, dass wir hier halt mehrere Medien versammeln unter einem Dach, um sie gemeinsam hörbarer und sichtbarer zu machen.
Ich habe jetzt auch was Neues erfahren. Das heißt, es wäre auch für Print-Online-Medien eine Möglichkeit zu publizieren?
Absolut. Ich glaube noch nicht, dass sie es machen werden. Weil in der klassischen Medien, also in der Legacy-Medienwelt ja immer noch vorherrscht, meine Marke ist meine Marke und die darf nicht mit anderen Marken vermischt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Antwort wäre, wenn man heute wen fragen würden, wollt ihr nicht mitmachen. Das Kuriose ist, auf den Plattformen, da sind alle Marken drauf. Alle Marken dieser Welt. Da ist es kein Problem. Ich gehe davon aus, wenn ein österreichisches Unternehmen sagt, wir würden gerne eine eigene Plattform machen, dass wir dann hören werden, naja, aber wir werden nicht unsere Marke da raufstellen. Das ist ja quasi, dann kommen die Leute nicht mehr auf unsere Website, dann kommen die Leute nicht mehr auf unsere Marke. Und ich denke mal, es ist vielleicht an der Zeit, dass wir über das nachdenken. Aber prinzipiell Edith, ja. Natürlich, jeder, der Nico hat gesagt, jeder und jede, die journalistisch hochwertigen Content macht und sagt, ich will auch in diese Auslage, ist herzlich willkommen. Es gibt keine inhaltlichen Kriterien, außer diese handwerklichen Kriterien. Man darf natürlich nicht verhetzend tendenziös parteiisch sein, also SPÖ-TV wird es nicht spielen bei uns auf der Plattform. Also das war jetzt nicht verhetzend und nicht tendenziös, aber es ist halt ein Parteiprogramm. Das wird es nicht geben. Aber wenn jemand sagt, ich würde gern, anstatt auf andere Plattformen meine Sachen zu stellen, das auch zu euch stellen, weil wenn ihr nicht den Leuten sagen, ihr dürft es nur auf unserer Plattform publizieren, das wäre ja verrückt. Also wir könnten ihnen die Reichweite von YouTube zum Beispiel nie im Leben bieten. Aber vielleicht zusätzlich als Alternative.
Also wenn ich mir die Namen anschaue, die wir da so als Buttons oben auf die Seite gestellt haben, damit man die Autorinnen und Autoren schneller findet, wenn ich das jetzt vortragen darf, Anneliese Rohrer, Edith Meinhardt, Patrick Badgen, Beatrice Frasel, Georg Renner, Peter Hayek, Stefan Lasnik, Daniela Zeller, Christa Zöchling, Matthias Fahlig, unser Molekularbiologe, der mit uns die Wissensfolgen macht, Saskia Jungnickel-Gossi, Solmaz Korsand, Herbert Bauer, Fabian Burstein, Michael Stebeck und Michael Nickbarsch. Ja, es gibt schon schlechtere Lineups auch.
Sollen wir jetzt da selbst dazu sagen? Aber ich freue mich, in der Gesellschaft zu sein, tatsächlich. Also es ist natürlich für jeden ein Vergnügen, auch von guten Leuten umgeben zu sein. Und das empfinde ich da so.
Gut.
Okay. Ich würde sagen, wir beschließen unsere erste gemeinsame Runde. Wir werden das in Zukunft öfter mal machen, auch anlasslos natürlich. Aber für heute möchte ich mich nochmal bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, der Dunkelkammer, all den Leuten, die uns auf vielen Kanälen Zuspruch und Unterstützung zukommen lassen, im Wege von Abos bei Steady oder Apple Premium, im Wege von direkten Spenden.
Das klingt doch ganz gut schon.
Aber du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich dabei plage. Also es ist nicht so, dass ich mich plage, mich zu bedanken, aber ich will eben nicht rüberkommen wie ein Marktschreier.
Ja, I know.
Ja. Also vielen, vielen, vielen Dank für das Vertrauen und die vielen, vielen Stunden, die ihr da draußen mit uns verbracht habt. Dankeschön.
Ich würde gerne, und dann würde ich sagen, überlassen wir der Edith das Schlusswort. Ich würde gerne dir, Edith, einfach nochmal on air gratulieren zur Nonnengeschichte, weil ich finde, dass du also erstens einmal sofort das Potenzial erkannt hast, dieser Geschichte, und das auch mit dieser guten Mischung aus Menschlichkeit, Beharrlichkeit und journalistischem Ethos machst. Das ist nicht einfach, finde ich, sowas zu machen. Und ich bin ja selber großer Fan der Dunkelkammer. Es ist jetzt vielleicht knickt jetzt unprofessionell vielleicht, weil das, weil ich ja mitbetreibe im Hintergrund, aber ich bin wirklich Fan der Dunkelkammer und bin wirklich Fan von deiner, ich bin wirklich Fan deiner Geschichten.
Danke. Jetzt sieht man nicht, dass ich leicht rötlich werde.
Man sieht auch nicht, dass ich den imaginierten Chapeau gezogen habe.
Ja, aber eine Geschichte, die in einem österreichischen Podcast das erste Mal erschienen ist, die dann weltweit Schlagzeilen macht. Also ich kenne keinen zweiten Fall, wo das passiert ist. Hm. Und das ist dein Verdienst, Edith.
Danke. Ja, danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann nur sagen, ihr seid großartig. Kann man schon sagen.
Kann man schon sagen, sollte man unbedingt sagen. Ja, vielen, vielen Dank für das Vertrauen.
Ja, und auch für diese Treue. Wir haben ja eigentlich nie Hörerinnenzahlen, die einbrechen. Also immer noch sehr gerne, wenn es Kritik gibt, konstruktive, wir nehmen das gerne auf, Anregungen. Und wir freuen uns, dass wir so ein stabiles Publikum haben.
Ja, ich kündige noch an, dass wir natürlich auch, weil Stichwort Kritik zu Peter Hochegger einiges an Post bekommen haben, das hätte den Rahmen der heutigen Aufzeichnung vollkommen gesprengt. Dazu wird es dann noch ein eigenes Gespräch geben in ein paar Wochen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Stefan, Edith, vielen Dank fürs Dasein.
Danke.
Danke.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.